Sie hören eine Sendung von DRS2.
Es sind die großen Themen der menschlichen Existenz, die den Biophysiker und Philosophen Stefan Klein interessieren. Das Glück, der Zufall und jetzt in seinem neuesten Buch die Zeit. Was ist Zeit? Wie erleben wir Zeit? Und warum? Auf der Suche nach dem Phänomen Zeit führte Stefan Klein viele Gespräche mit Wissenschaftlern. Er sammelte Material und Studien, vertiefte sich in Literatur und Musik. Er erlebte dabei manche Überraschung, zum Beispiel, als er auf Einladung von Wissenschaftlern mehrere Tage in einer Höhle in Rumänien verbrachte.
Eine der größten Überraschungen war tatsächlich die Erfahrung, selbst länger in einer Höhle gewesen zu sein und der Umstand, dass sich dort wirklich schlagartig das Zeitleben verändert, wenn sie ihre gewohnte Umgebung verlassen und gewissermaßen in die Unterwelt eintauchen. Und das hat mich sehr tief beeindruckt, wie etwas, was wir für so alltäglich und für so unveränderlich halten, nämlich das Gefühl für die Zeit, wie sich das völlig verändern kann von einer Minute auf die andere. Und mir kam es da so vor, als ob unser Zeiterleben, die Zeit, mit der wir umgehen, als ob das so ähnlich sei, als würde man im Alltag gewissermaßen Schlittschuh laufen auf einer Fläche und darunter völlig vergessen, was unter der Eisdecke, auf der man da läuft, was da noch alles liegt. Und das zu erforschen, hat mich sehr gereizt.
Ganz offensichtlich gibt es verschiedene Arten von Zeit, sagt Stefan Klein. Der gleichmäßige Takt der Uhr ist etwas anderes als unser Empfinden von Zeit. Dieses nämlich ist eine komplexe Leistung des Gehirns und ist vom äußeren Takt der Uhren erstaunlich unabhängig.
Also ich gebrauche den Ausdruck innerer Zeit in Abgrenzung zur äußeren Zeit, der Zeit der Uhren, die im Wesentlichen ein feststehender Takt ist, der nur durch die Naturgesetze bestimmt ist. Die innere Zeit, die Zeit, die wir erleben, die Zeit, in der wir gewissermaßen leben, die entsteht dadurch, dass das Gehirn Informationen auswertet und sich aus diesen Informationen sozusagen ein Gefühl für die verfließende Zeit zusammenzubauen versucht. Das können ganz verschiedene Informationen sein. Kurze Zeiten zum Beispiel schätzen wir häufig so 21, 22, 23. Da brauchen wir also den Rhythmus unseres eigenen Atems, aus dem wir uns ein Gefühl für die Sekunden zu verschaffen versuchen. Und das tun wir sehr häufig auch dann, wenn wir gar nicht bewusst mitzählen. Das weiß man aus Versuchen zum Beispiel mit Pianisten, die man aufgefordert hat, während ihres Spiels schneller zu atmen. Und ganz automatisch beschleunigte sich der Takt ihres Klavierspiels, obwohl der unmittelbar ja eigentlich gar nichts mit dem Atem zu tun hat. Tatsächlich verwendet das Gehirn aber genau diese Informationen aus dem Atem, um uns ein Gefühl zu geben, wie kurze Zeiten zu schätzen sind. Für längere Zeiten gebrauchen wir andere Anzeichen, zum Beispiel haben wir alle einmal gelernt, dass es ungefähr eine halbe Minute dauert, um eine Straße zu überqueren. Oder wir beobachten Menschen, wie sie das tun. Wir beobachten, was die Menschen um uns herum tun und erschließen uns daraus ein Gefühl für die Zeit. Wir beobachten, wie Lichtstimmungen am Himmel sich ändern. Wir beobachten den Lauf der Sonne. Und aus all dem versucht das Gehirn unablässig Informationen über die Zeit zu extrahieren.
Allerdings, das Abschätzen von Zeit erfolgt im Gehirn immer indirekt. Das ist der Grund, weshalb das menschliche Zeitempfinden so brüchig ist und die Uhr am Handgelenk eine ebenso unentbehrliche wie hilfreiche Krücke. Ohne Gefühl für die Zeit zu sein, zermürbt. Das zeigt ein berühmt gewordenes Experiment aus dem Jahre 1962. Michel Siffre, ein 23 Jahre alter französischer Geologe, stieg damals in eine Höhle 130 Meter tief im Berginnern. Er hatte keine Uhr dabei, nur das nötigste Material, Verpflegung, ein Zelt mit Schlafsack, eine Taschenlampe, dazu einen batteriebetriebenen Plattenspieler. 2 Monate blieb der Forscher in der Höhle. Die meiste Zeit saß er in völliger Dunkelheit auf einem Klappstuhl. Oder er lag im Zelt und Schlafsack und machte dabei eine erstaunliche Erfahrung.
Siffre hat über ein Feldtelefon der Außenwelt durchgegeben, wann er seine Mahlzeiten einnahm und vor allem, wann er aufstand und wann er sich niederlegte. Und das Erstaunliche war nun, dass man feststellte, dass er dabei einen ganz strengen Rhythmus von ungefähr 25 Stunden befolgte. Er wusste es nur nicht. Das war eines der ersten Hinweise darauf, wie genau die innere Uhr in uns Menschen funktioniert und wie sehr sie unserem Bewusstsein entzogen ist. Der Siffre folgte nämlich diesem Takt, den seine Körperuhr ihm vorgab, nur er konnte es selber nicht wahrnehmen.
In unseren Köpfen tickt also eine verborgene Uhr. Das hat Siffres Experiment gezeigt. Und sie tickt mit fast unglaublicher Präzision. Für Michel Siffre allerdings war das Experiment eine unangenehme Erfahrung. In seinem Tagebuch beschreibt er, wie er Wachsein und Schlaf scheinbar nicht mehr voneinander abgrenzen konnte. Mit weit aufgerissenen Augen habe er in die Dunkelheit gestarrt und sich gefragt, ob er nun schlief oder wach sei. Aufgrund solcher Experimente haben Forscher zudem herausgefunden, dass es das Sonnenlicht ist, das für die Synchronisation der Körperuhr zuständig ist. Der Rhythmus der Körperuhr ist dabei bis zu einer Stunde länger als der Rhythmus der Sonnenuhr.
Je nachdem, was für ein Mensch Sie sind, ob Sie Frühaufsteher oder ob Sie Spätaufsteher sind, das ist genetisch gesteuert. Die innere Uhr der Spätaufsteher, die hat eine etwas längere Periode von ungefähr 25 Stunden. Die Frühaufsteher haben eine etwas kürzere Periode. Und sie leben dann einfach entsprechend diesem Rhythmus. Das führte beim Siffre dazu, dass der, als seine Freunde ihn aus der Höhle wieder bargen, das Gefühl hatte, dass viele Tage ihm fehlten. Er hat nämlich Tagebuch geführt und ihm war natürlich überhaupt nicht bewusst, dass sein Tag da unten in der Höhle nicht 24 Stunden dauerte, sondern 25 Stunden und dass er daher sich weniger oft schlafen legte, als er es getan hätte, wenn er an der Erdoberfläche synchronisiert mit dem Tageslicht gelebt hätte.
Das Tageslicht nämlich stellt die Körperuhren jeden Tag mit dem ersten und dem letzten Tageslicht zurück auf eine Periode von 24 Stunden. Das geschieht durch zwei reiskorngroße Knollen neben dem Sehnerv, dem sogenannten Nucleus suprachiasmaticus. Doch nicht nur zwischen Zeitempfindung und Tageslicht gibt es einen Zusammenhang, sondern erstaunlicherweise auch zwischen Zeitempfindung und Bewegung. Zeit ist Bewegung, sagt Stefan Klein. Menschen zum Beispiel, die durch einen Schlaganfall oder einen Tumor einen Schaden im Kleinhirn davontragen, haben oft größte Schwierigkeiten, Zeit zu empfinden. Auch Parkinson-Patienten kämpfen außer mit ihrem Zittern oft mit einer Verwirrung des Zeitgefühls. Dazu kommen für die Forschung interessante Einzelfälle. Der Lübecker Neurologe Ferdinand Binkowski hat solche gesammelt. Sein Archiv berichtet von Menschen, für die sich die Zeit nach einem Unfall ins schier Unendliche dehnte, und von anderen, in deren Erleben sich alle Vorgänge plötzlich beschleunigten, dann wieder ganz langsam wurden. Jeder Augenblick ist ein Mosaikstein des Lebens, sagt Stefan Klein. Und was man Leben nennt, ist nichts als eine Ansammlung zahlloser Augenblicke. Was aber sind Augenblicke? Wie lange dauern diese kleinsten Bruchstücke unseres Daseins? Die Gegenwart, das Jetzt, dieser schmale Steg zwischen Vergangenheit und Zukunft. Gibt es so etwas überhaupt?
Naja, also wenn Sie trennen zwischen Vergangenheit und Zukunft, dann müssen Sie irgendwo eine Grenze festlegen und das ist dann das Jetzt. Insofern gibt es das Jetzt. Wenn man sich aber anschaut, wie wir das Jetzt erleben, dann stellt man fest, dass das eine ziemlich komplizierte Angelegenheit ist. Da ist es nämlich nicht das Jetzt ein einzelner Punkt, sondern es ist gewissermaßen ein Fenster. Und je nachdem, auf welche Tätigkeit des Geistes Sie schauen, ist dieses Jetzt-Fenster breiter oder auch schmaler. Also wenn Sie zwei verschiedene Signale hören, dann hat das Jetzt eine andere Ausdehnung, als wenn Sie zwei verschiedene Signale sehen. Wir können zum Beispiel Töne viel besser zeitlich auflösen, sagen, was war vorher, was war später, als bei Dingen, die wir sehen. Das hat damit zu tun, dass Sehen sehr viel komplizierter ist und das Gehirn langsamer ist dabei, gesehene Signale auszuwerten. Man kann mit ein bisschen Vorsicht sagen, dass es ein Fenster von ungefähr einer halben Sekunde gibt, innerhalb dessen das Gehirn Ereignisse vor- und zurück datiert. Also gewissermaßen jongliert mit dem, was früher war und dem, was später war.
Wir leben also in einer doppelten Wirklichkeit. Doch dies fällt uns nicht auf, weil das Gehirn diese Unstimmigkeit ausgleicht. Was noch nicht zusammenpasst, wird zwischengespeichert und uns erst dann vorgespielt, wenn es sich fügt. Ist das jetzt also eine Illusion?
Ich glaube nicht, dass es eine Illusion ist, dass es so etwas wie ein Jetzt gibt. Was aber Illusion ist, ist, dass das Jetzt, das ich jetzt erlebe, genau in derselben Gegenwart wie die Außenwelt stattfindet. Die Außenwelt ist schon ein bisschen weiter, wenn ich es mitbekomme. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie ein Überschallflugzeug am Himmel sehen und das ist schon viel weiter geflogen, wenn Sie es endlich wahrnehmen.
3 Sekunden lang dauert das, was wir das Jetzt nennen, höchstens. Ausgedehntere Zeitabschnitte zerfallen. Das hat mit der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses im menschlichen Gehirn zu tun. Wie lange das Jetzt dauert, das ist übrigens eine Frage, über der schon viele Köpfe gebrütet haben. Erstaunlicherweise schon im Mittelalter, aus merkwürdigem Anlass und mit ganz anderen Voraussetzungen.
Naja, es gab eine lange mittelalterliche Diskussion darüber, wie lange die Auferstehung Christi gedauert habe. Nur einen Moment. Und dann haben scharfsinnige Scholastiker weitergedacht. Ja, also was ist denn jetzt, wenn ein Moment unendlich kurz ist, wenn das jetzt also gewissermaßen eine unendlich schmale Messerschneide ist, kann es eigentlich sein, dass ein Ereignis von so kosmischer Bedeutung wie Christi Auferstehung einen unendlich kurzen Augenblick gedauert habe und sie kamen natürlich zu dem Schluss, dass das überhaupt nicht sein kann, worauf der Augustinus einen sehr klugen Gedanken hatte. Ihm fiel nämlich ein, dass die Zeit vielleicht zerfällt in Atome, also gewissermaßen Sandkörnchen der Zeit, kleinste Einheiten der Zeit, die eben nicht unendlich klein sind, genauso wie ja auch ein Atom nicht unendlich klein ist. Er hat tatsächlich den Begriff Atome gebraucht und die Auferstehung Christi habe genauso ein Atom der Zeit gedauert.
So spekulativ das tönt, ein scharfsinniger Gedanke sei es allemal gewesen, meint Stefan Klein. Die heutige Physik zumindest gehe ebenfalls von einer nicht mehr teilbaren Zeiteinheit aus. Max-Planck-Zeit wird sie genannt. 10 hoch minus 43 Sekunden kurz soll sie sein. Das Gehirn ist eine Zeitmaschine. Mit Leichtigkeit und rasendem Tempo nimmt es uns mit auf Reisen aus dem Jetzt hinaus in die Vergangenheit und in die Zukunft. So schnell, dass wir den Sprung aus dem Jetzt hinaus gar nicht bemerken. Das ist allerdings eine Fähigkeit, die im Laufe eines Lebens erst erworben werden muss.
Das kann man sich am besten klar machen, wenn man Babys und Kleinkinder betrachtet. Das Heranwachsen eines Kleinkinds kann man vergleichen mit einer Tür in andere Zeiten, jenseits der Gegenwart, die sich erst einen Spalt weit und dann immer weiter öffnet. Ein Säugling lebt nach all dem, was wir heute wissen, wirklich nur in der Gegenwart, wenn dieses Baby auf die Welt gekommen ist. Nach ein paar Monaten kann er oder sie Zeiträume von einer halben Minute überblicken. Und so weitet sich der Horizont immer mehr, je mehr wir heranwachsen. Entsteht die Fähigkeit des Gehirns, gleichsam eine Zeitmaschine zu sein, mit der wir in unserer Vorstellung in die Vergangenheit und in die Zukunft reisen können.
Fehlte uns diese Fähigkeit, so wäre jeder Eindruck in dem Augenblick, in dem er auftaucht, auch schon wieder verloren und unser Bewusstsein nichts als ein schmaler Lichtkegel. Eine Vorstellung, die ebenso schwierig ist wie eine Welt, in der es überhaupt keine Zeit gibt.
Eine Welt ohne Zeit vorstellen, in dem Sinne, dass so etwas möglich wäre? Ja, eine solche Welt kann ich mir ausdenken. Würde ich in einer solchen Welt leben wollen? Nein. Weil das Leben nicht nur unglaublich langweilig wäre, es wäre ja überhaupt kein Leben. Eine Zukunft, die ich vollständig kenne, das würde mich ja der Möglichkeit berauben, irgendeine neue Erfahrung zu machen. Und die Zeit wäre ja in gewissem Sinne wertlos. Es gäbe ja keine Veränderung, es könnte keine Veränderung geben. Ich würde ewig leben und warum soll ich dann etwas jetzt tun? Das finde ich ein Albtraum. Ich glaube, letztlich ist also unsere Sterblichkeit, unser Altern, das ist halt nun einmal den Preis, den wir dafür bezahlen, dass wir in einer interessanten Welt leben.
In einer Welt ohne Zeit würden alle tieferen Gefühle fehlen. Ohne Zeit fehlte vieles von dem, was ein Leben spannend macht, sagt Stefan Klein. Oberflächlich wäre eine Welt ohne Zeit nicht zuletzt auch, weil es ohne Zeit keine Erinnerungen gibt. Die Erinnerung aber macht den Menschen erst zu dem, was er oder sie ist, zu einer Persönlichkeit mit eigener Biografie, mit Erfahrung und Selbstbewusstsein. Ein Phänomen beim Erleben der Zeit ist, dass sie je schneller zu vergehen scheint, je älter wir werden. Das hat auch mit der Erinnerung zu tun, sagt Stefan Klein, denn die Erinnerung führt keinen Kalender. Im Rückblick verändert sich die Zeit.
Nun, in der Kindheit, wenn alles neu ist, wenn Sie zum ersten Mal eine Weihnachtsdekoration sehen, zum Beispiel, dann prägen Sie sich das ganz tief ein. In der Kindheit machen wir, weil wir die Welt noch nicht kennen, sehr viele neue Erfahrungen. Und wenn wir dann zurückblicken, dann erscheinen uns auch diese Zeiträume, in denen wir sehr viele neue Erfahrungen gemacht haben, sehr lang. Es scheint ewig zu sein, die Zeit, die für ein Kind vergeht, vom ersten Advent bis zu Weihnachten. Ein Erwachsener hat das alles schon 30, 50, 70 Mal erlebt und prägt sich nichts mehr Neues ein. Wir legen weniger neue Erinnerungen an und infolgedessen scheint uns die Zeit im Rückblick auch schneller zu vergehen.
Erinnerungen sind nicht wie Fotos in einer Kiste, die einfach wieder hervorgenommen werden können, sagt Stefan Klein. Erinnerungen werden immer wieder neu zubereitet.
Wenn wir eine Erinnerung wiedererleben, wenn wir sie abrufen, dann baut sich das Gehirn das, was wir da vor unserem inneren Auge sehen, was wir in uns zu hören meinen, die Stimme eines Menschen, die wir einmal gehört haben, das setzt sich das Gehirn immer wieder neu zusammen. Es greift sozusagen in ganz viele Kisten, holt aus der einen Kiste die Informationen über die Laute, die wir gehört haben, aus einer zweiten Kiste die Information über die Gerüche, die wir in der betroffenen Situation erlebt haben, aus einer dritten Kiste die Information über die Farben, aus einer vierten Kiste die Information über die Formen und setzt daraus wieder ein neues Bild zusammen. Und das geschieht auch noch vor dem Hintergrund des augenblicklichen Erlebens, der Stimmung, in der wir gerade sind, den Erfahrungen, die wir in der letzten Zeit gemacht haben. Und dadurch verändern sich auch Erinnerungen mit der Zeit.
Eine neue Kultur der Zeit tue heute Not, sagt Stefan Klein. Die Erkenntnisse der modernen Gehirnforschung zeigen, dass die Freiheit des Menschen gegenüber der Zeit größer ist als bisher angenommen. Viele reden heute von der Zeit mit Worten aus der Finanzwelt, als ob man Zeit haben könne, sparen oder investieren. Das ist Unsinn, sagt Stefan Klein. Ein Programm von 6 Schritten schlägt Stefan Klein darum vor. Alle Schritte haben ein gemeinsames Thema. Wie können wir mehr Einfluss auf die Zeit nehmen, die wir durchleben? Kurz, es geht um die Entmachtung der Uhr. Vehement wendet sich Stefan Klein dabei auch gegen die Ideologie des Multitasking, gegen die Meinung, dass schneller ist, wer verschiedene Tätigkeiten gleichzeitig erledigt.
Vom sogenannten Multitasking halte ich gar nichts, und zwar deswegen nicht, weil wir mit unserer bewussten Wahrnehmung nur eine Sache zu einer Zeit tun können. Zu mehr ist das Gehirn nicht in der Lage. Und wer glaubt, er könne nun zwei Dinge gleichzeitig tun, also zum Beispiel eine SMS schreiben und telefonieren und dabei noch einen Fernsehfilm anschauen im Augenwinkel, der macht im Grunde genommen nichts anderes, als mit seiner Aufmerksamkeit ständig hin und her zu springen. Und Versuche zeigen, dass bei diesem Hin- und Herspringen nicht nur Informationen verloren gehen, dass wir Fehler machen, sondern dass jeder Sprung Zeit braucht und dass zwei Aufgaben, die man meint, durch Multitasking gleichzeitig zu machen, sehr viel länger brauchen, um sie zu bewältigen, als wenn man erst die eine abgeschlossen hätte, bevor man die nächste beginnt.
Sich auf eine Tätigkeit beschränken, vermehrt auf den eigenen Körperrhythmus achten, bewusste Wahrnehmung der Gegenwart, das sind Punkte aus Stefan Kleins Gebrauchsanweisung für die Zeit. Und ein weiterer Vorschlag ist, bewusst Zeiten der Muße und des Ausgleichs zu planen. Zeitinseln zu gestalten mitten im Alltag, in denen die Aufmerksamkeit ganz auf den Augenblick gerichtet ist. Beispiel dafür ist für Stefan Klein die japanische Teezeremonie, eine Erfahrung, die in krassem Gegensatz zum hohen Lebenstempo in japanischen Großstädten steht.
Bei einer Teezeremonie passiert eigentlich fast nichts. Es wird Wasser aufgesetzt, es wird ein Teelöffel betrachtet, es werden Teeschalen betrachtet, es wird eine Süßigkeit konsumiert, es wird Tee aufgebrüht und es wird Tee getrunken und dann verabschiedet man sich. Das Ganze geschieht in einer unglaublichen Langsamkeit und eine Teezeremonie kann dauern eine Stunde, zwei Stunden, auch vier Stunden. Während derer sie auf dem Boden sitzen und außer einer Süßigkeit essen und dem Meister beim Zubereiten des Tees zusehen, sie nichts tun. Und dennoch wird ihnen nicht langweilig, weil durch die Reduktion aller Dinge ihre Wahrnehmung auf jede Einzelheit fokussiert wird, als ob sie alles unter einem Mikroskop wahrnehmen würden. Und sie haben hinterher das Gefühl, dass viel weniger Zeit als beispielsweise die zwei Stunden, die die Zeremonie tatsächlich gedauert hat, vergangen seien. Das ist eine ganz erstaunliche Erfahrung.
Doch bis in die Hirnwindungen hinein haben wir verinnerlicht, dass nur ausgefüllte Zeit gute Zeit ist, sagt Stefan Klein.
Wir sind heute so vielen Reizen ausgesetzt, dass wir gewissermaßen Zonen brauchen, in denen wir uns ganz bewusst zurückziehen von dieser Menge an Reizen, mit denen wir ständig umzugehen haben. Denn aus einer großen Menge Reize das Wesentliche zu filtern, das geschieht nicht einfach durch konzentrier dich einfach, wie wir glauben, sondern Reize auszufiltern ist eine aktive Leistung des Gehirns. Das Gehirn ist aktiv dabei tätig, die Informationen, die es gerade nicht braucht und die dennoch ständig ins Bewusstsein rücken, gewissermaßen wegzudrücken. Wir brauchen Situationen, in denen wir uns davon gewissermaßen entspannen können, die ärmer sind an Reizen, in denen wir weniger Entscheidungen treffen müssen, in denen wir nicht unter der wahnwitzigen Vorstellung stehen, gewissermaßen jede Minute nutzen zu müssen. Und andere Kulturen, wie zum Beispiel die japanische, haben uns vorgemacht, dass dies leichter fallen kann, wenn man sich in eine Situation begibt, die mit der gewohnten wenig zu tun hat. Wenn Menschen ein Teehaus in Japan betreten, dann tun sie das traditionellerweise durch eine Tür, die so niedrig ist, dass sie sich dabei bücken müssen. Die müssen da gewissermaßen hineinkriechen. Das ist eine andere Welt, die Menschen betreten. Und durch diesen Übergang in die andere Situation fällt es leichter, sich vom einen Moment auf den anderen auf ein anderes Zeiterleben einzustellen. Das ist so ähnlich, wie wenn man eine Höhle betritt.
Anregungen zu einer neuen Kultur der Zeit gibt es auch in der abendländischen Kultur. Wandelt in der Gegenwart Gottes, rief schon Benedikt von Nursia seinen Mönchen zu. Die Ungeteiltheit der Sinne, Das Einlassen auf das Jetzt als Weg zum Seelenheil findet sich schon in der ältesten Ordensregel des Abendlandes. Dass dieser Umgang mit dem Reichtum der modernen Gesellschaft eine schwierige Sache sei, das gibt auch Stefan Klein zu. Der Mensch bringe dazu schlechte Voraussetzungen mit sich.
Der Mensch ist natürlich ein Wesen, der immer und von allem mehr haben will. Und was wir lernen müssen und nie so richtig gelernt haben, ist zu verzichten. Bewusst auf eine Erfahrung zu verzichten, um eine andere intensiver machen zu können. Das ist nun etwas, was wir in unserer Gesellschaft gerade nicht lernen. Werbung und alle möglichen Mittel der Publikumsbeeinflussung versuchen uns ja gerade dazu bringen, möglichst alles zu wollen und alles zu kaufen.
Nicht umsonst beruhen alle Methoden der Meditation auf einem ähnlichen Prinzip. Meditation ist Training der Wahrnehmung. Die spirituellen Meister empfehlen, sich einen Fokus der Wahrnehmung zu suchen. Manchen Lehrmeinungen zufolge soll man im Geiste immer wieder ein Wort klingen lassen. Andere verordnen, die Aufmerksamkeit auf die Innensinne zu richten oder auf den Atem. Wer seine Wahrnehmung trainiert, wird feststellen, dass sich das Zeitempfinden verändert.
Ja, das hat einfach damit zu tun, dass die Zeit, die wir empfinden, abhängt von der Menge an Informationen, die wir aufnehmen. Und wenn wir nun mehr Informationen bewusst aufnehmen und speichern, dann scheint uns im Rückblick auch mehr Zeit vergangen zu sein. Diese Erfahrung kennen wir alle, wenn wir auf einer Reise an einen uns unbekannten Ort kommen und Abend nach der Anreise zurückdenken an den Morgen, dann scheint uns das unglaublich weit weg, wie durch ein umgedrehtes Teleskop. Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass wir in der Zwischenzeit so unglaublich viele neue Erfahrungen gemacht haben. Und genau diesen Effekt können Sie natürlich ausnutzen, indem Sie das Ihnen scheinbar Vertraute mit neuen Augen sehen. Und das kann man sich antrainieren.
Wer bewusst wahrnimmt, lebt länger, sagt Stefan Klein. Indem wir unserer Zeit mehr Leben geben, geben wir auch unserem Leben mehr Zeit. Kommt dazu, dass schärfere Wahrnehmung nachweislich die Stimmung hebt. Denn das Gehirn ist so eingerichtet, dass wir den Zustand der wachen Aufmerksamkeit als freudvoll erleben. Eigenartig darum, sagt Stefan Klein, dass wir in Europa das Alter eines Menschen immer noch daran messen, wie oft seit der Geburt die Erde die Sonne umrundete, und nicht daran, welche Erfahrungen ein Mensch während dieser Zeit gemacht hat.
Tatsächlich haben wir ja heute sehr viel mehr Zeit zu gestalten als die Menschen der Generation unserer Eltern oder unserer Großeltern. Nicht nur arbeiten wir weniger lang, wir leben ja auch fast doppelt so lang im Schnitt als die Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und das meistens auch noch bei ganz guter Gesundheit. Und trotzdem klagen wir, dass die Zeit so rase und dass die Zeit so entsetzlich knapp sei. Also daran sieht man schon, wie wenig entscheidend ist die Lebenszeit gemessen in Stunden, Minuten, Tagen und Jahren. Es hat viel mehr damit zu tun, wie wir mit ihnen umgehen. Insofern kann man tatsächlich sagen, dass wir so etwas wie Regisseure dieses Films unseres Lebens sind.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.